Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Der Krieg in der Ukraine, natürlich trifft er erstmal und ganz besonders die Menschen dort, aber er ist auch weltweit schon zu spüren und künftig vermutlich noch mehr zu spüren durch steigende Preise für Energie, für Lebensmittel oder in manchen Teilen der Welt auch durch fehlende Lebensmittel. Essen müssen wir am Ende alle irgendwie. Insofern sind auch steigende Lebensmittelpreise ein Punkt, den sich Versicherer gerade in einer Studie angeschaut haben, unabhängig davon, was sie von Versicherern halten oder nicht, Risiko berechnen, das ist deren Job. Und die kommen zu dem Punkt, es drohen soziale Unruhen in mehreren Ländern. Sie nennen da Länder in Afrika, in Asien und im Nahen Osten. Lebensmittelpreise und sozialer Frieden oder Unfrieden. Darüber spreche ich mit Felix Anderl vom Zentrum für Konfliktforschung der Philipps-Universität Marburg. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Steigende Preise, steigende Brotpreise, die Menschen auf die Straße gebracht haben, das hat uns direkt erinnert an den sogenannten arabischen Frühling. Ist das ein gutes Beispiel, wo sich dieser Zusammenhang direkt gezeigt hat?
Ja, der arabische Frühling wird häufig damit assoziiert, denn dort waren die Lebensmittelpreise in vielen Ländern zuvor um über 50% gestiegen. Es wäre aber verkürzt, das jetzt als alleinigen Grund zu sehen. Jetzt sind die Preise zum Beispiel dort deutlich höher, als sie damals waren. Es wäre also falsch, das so monokausal zu sehen, also als einzigen Grund. In manchen Ländern Nordafrikas waren stark gestiegene Preise für Grundnahrungsmittel aber ein zentraler Faktor für die Unruhen, die wir jetzt arabische Frühling nennen. Zum Beispiel in Algerien im Jahr 2011. Mhm. Aber typischerweise ist der mangelnde Zugang zu Lebensmitteln nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und meistens sind es so lokal oder national spezifische Unzufriedenheiten oder gärender Widerstand, der sich jahrelang nicht äußern kann, zum Beispiel wegen staatlicher Repression. Und dann kommt eine Nahrungsmittelkrise und entfacht die Wut auch von vielen Leuten, die sonst eher unpolitisch sind. Und diese können dann von Regimegegnern mobilisiert werden.
Aber das funktioniert dann trotzdem, dieser Tropfen auf den heißen Stein oder dieser Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt, das funktioniert dann besonders gut, wenn es sich um steigende Lebensmittelpreise handelt, oder könnte dieser Punkt dann auch ein anderer sein?
Das könnte auch ein anderer sein, aber dieser Punkt betrifft zumindest eben sehr viele Leute und sehr zentral in ihrem täglichen Leben. Ich glaube, besonders stark funktioniert das, wenn dann Dinge zusammenkommen. Also zum Beispiel der symbolträchtige erste Protest 2010 beim arabischen Frühling ging er von einem Gemüsehändler aus. Aber sein Protest richtete sich ja eigentlich gegen Polizeiwillkür. Mhm. Und trotzdem bergen eben steigende Lebensmittelpreise auf jeden Fall sozialen Sprengstoff.
Ich wollte Sie nicht unterbrechen, aber sozialer Sprengstoff, Sie haben die Polizei genannt, Sie haben vorhin auch schon im Prinzip die Repressalien genannt. Das heißt, die Regierungsform spielt eine große Rolle dafür.
Die Regierungsform, ja, aber eben auch die Wahrnehmung der Regierten, ob denn da gut regiert wird. Also die Perspektive der in dem Bericht von der Allianz ist ja staats- und stabilitätsorientiert. Die Versicherungsindustrie hat ja ein Interesse daran, dass es keine Unruhen gibt. Wenn wir jetzt aber mal die Perspektive auf die Protestgruppen wählen oder die möglichen Protestgruppen, dann haben die Leute ja auch allen Grund, auf die Straße zu gehen und sich zu beschweren, wenn plötzlich deutlich mehr zu zahlen ist eben für Grundnahrungsmittel, weil die Ernährungssicherheit der BürgerInnen zu gewährleisten gehört ja zu den absoluten Grundaufgaben des Staates. Aber es sind immer eine Reihe von Faktoren, die über eine kritische Entwicklung entscheiden. Also nicht nur die absoluten Zahlen, sondern auch, ob die Bürgerinnen das Gefühl haben, dass der Staat handelt, und zwar in ihrem Sinne oder eben nicht.
Mhm. Klingt aufgrund der vielen Faktoren nach etwas, was man schwer vorhersehen kann, oder kann man es doch? Gibt es Warnsignale?
Ja, es gibt auf jeden Fall Warnsignale, und die sehen wir zum einen, wenn wir eben den Markt selbst anschauen. Die rasant steigende Inflation und damit auch enorm gestiegene Lebensmittelpreise, die wir gerade beobachten, sind ein klares Warnsignal. Und das verstehen die Regierungen und die internationalen Governance-Institutionen auch sehr genau. Deswegen haben wir jetzt zum Beispiel bei der Fed und bei der EZB, also die Zentralbanken, diese Woche eine deutliche Wende in der Zinspolitik gesehen. In Deutschland sind die Lebensmittelpreise zum Beispiel im Mai um 7,9% gestiegen. Und das ist ein klares Warnsignal. Also gerade für Menschen mit kleinen Einkommen ist es verheerend. Und andererseits gibt es eben auch Warnsignale für Massenaufstände und Umstürze, natürlich konkret in Protesten, insbesondere wenn sich verschiedene gesellschaftliche Gruppen zusammenschließen. Wenn viele Menschen annehmen, dass der Staat eine zentrale Aufgabe nicht bedient, kann es schon zu Protesten führen. Und die Aufgabe der Nahrungssicherheit wurde in den letzten Jahrzehnten eigentlich durch die Bank outgesourced. Also es gibt in der derzeitigen Situation viele Gründe, und es wäre ein bisschen zu simpel, auch wenn wir jetzt mehr auf die Ukraine zu sprechen kommen, nur mit dem erhobenen Zeigefinger auf Putin zu zeigen. Also klar, sein Krieg und seine Blockaden sind schuld daran, dass ukrainisches Weizen nicht exportiert werden kann. Aber der Westen hat in den letzten 30 Jahren eben das Nahrungsmittelsystem entstaatlicht und auf Just-in-Time-Lieferungen gesetzt. Und ja, das machen alles vermeintlich zu jeder Zeit erhältlich, aber sie sind eben nicht so krisenfest. Und da wird sich jetzt zeigen, ob die Leute das mit den einzelnen Regierungen in Verbindung bringen und wer da als Schuldiger ausgemacht wird.
Damit haben Sie einen langfristigen Punkt ausgemacht, den man vielleicht langfristig angehen könnte, international, um etwas zu ändern. Aber was kann man kurzfristiger tun, damit es eben zum Beispiel in den Ländern des globalen Südens gar nicht so weit kommt, wenn dort dann kein Weizen mehr aus der Ukraine ankommt?
Genau, also da müsste jetzt sehr schnell ein transnationales System der Solidarität eingerichtet werden. Denn kurzfristig, denke ich, kann man schon viele dieser Probleme abfangen, indem man austauscht, handelt, aber eben auch einfach Hilfslieferungen zulässt. Mhm. Und da, denke ich, wäre jetzt ein ziemlich schnelles Handeln der internationalen Staatengemeinschaft gefragt. Denn ich denke, jetzt zumindest über den Sommer und den Herbst kann man das durchaus noch organisieren. Dann wird es irgendwann knapp. Ich hoffe, dass bis dahin die Weizenlieferungen aus der Ukraine wieder möglich sind.
Felix Anderl von der Philipps-Universität Marburg vom Zentrum für Konfliktforschung. Wir haben gesprochen über das Zusammenspiel von steigenden Preisen für Lebensmittel und sozialem Unfrieden. Herr Anderl, ich danke Ihnen für die Zeit heute früh im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, danke Ihnen, Herr Stucke. Schönen Tag.